Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Heute wieder ein Live-Take vom Streetfood Festival in Köln. Ich bin mit dem Martin zusammen und wir haben einen Special Guest, Maya. Stell dich vor.
Hi, ich bin Maya von Moe's Kitchen, komme aus Köln und konnte mir das Streetfood Festival natürlich nicht entgehen lassen.
Ja, wie wir alle, das stimmt.
Das stimmt.
Genau, Martin. Ja. Du bist ja wieder voll im Einsatz.
Man nee. Sieht,
ja, du hast dich abgeseilt quasi, ne?
Ja, es läuft. Worst-Case-Szenario, das Team ist komplett. Wir haben das so schön aufgebaut und jetzt kann ich die Jungs mal ein bisschen alleine lassen und auch mal ein bisschen Zeit zum Podcasten mir nehmen.
Kannst du zugucken, wie die anderen arbeiten?
Ich bin hier rein aus Interesse, nicht beruflich.
Okay. Warum hast du eine Kochjacke an? War nichts anderes mehr in der Wäsche oder was?
Nein. Es ist ja nicht so, dass ich heute Morgen 2 Stunden gearbeitet hätte. Ne?
Ah, okay. Ja. Doch nicht frei.
Ja, jetzt schon.
Sehr gut.
Ja.
Trotz Zeitumstellung.
Ja.
So, wir haben unseren Rundgang abgeschlossen. Wir waren 5 Sachen probieren. Was war dein Highlight?
Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es waren ein paar leckere Sachen dabei. Was ich richtig klasse fand, waren die Fish and Chips von Joseph, dem Zweitstand von Jäger und Sammler, weil es echt mal was anderes war und es Fish and Chips bisher noch so gar nicht gab auf dem Streetfood Festival. Mhm. Und es war richtig schön britisch gemacht, mit echtem Malzessig und selbstgemachter Remoulade, mit Kapern drin. Ne?
Mhm.
Also das war auf jeden Fall ein Highlight. Willst du noch mehr Highlights?
Ja. wenn du noch was hast.
Ja, wie immer klasse natürlich Softshell Crab Sandwich beim Worst Case Szenario.
Schon wieder. Unschlagbar,
wenn's doch
ja.
Gut ist.
Ich musste es noch essen. Ich war noch nicht am Stand.
Ach.
Ich muss gleich nochmal naschen.
Was hatten wir denn noch? Arancini gab's. Risotto Balls.
Sir Otto
Risotto.
Genau.
Auch sehr pfiffig. Mit Safran und Ragout Füllung.
Und rote Beete Risotto mit Mozzarella.
Und Spinat Champignon mit Mozzarella Füllung.
Ach, okay, dann war das rote Beete mit was anderem. Minz Frischkäse war auch noch eins, ne?
Und wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Kugel, ne?
Ja.
Und frittiert.
Genau.
Ist halt außen paniert und innen noch im Kern noch eine Füllung, zum Beispiel Mozzarella.
Das Risotto wird schön lange gekocht, damit es auch möglichst viel Flüssigkeit verliert und damit es später gerollt werden kann.
Schön schlotzig. Ich hab's.
War lecker?
War gut, ja.
Ja.
Ich habe ihn interviewt, kommt nachher noch ein Take hinten dran vielleicht, da könnt ihr hören. Erzählt er selber, wie er es gemacht hat.
Ich hab's noch nicht geschafft, dort essen zu gehen.
Nicht.
Ja. Das ist schwierig, bei mir aus der Ecke zu kommen,
ja.
Weißt du? Da nirgendwo bei Straßenküche, die Old Spice Boys. Da ist man schon, wenn man da vorbeigeht, schon leicht satt.
Oh, die haben auch was sehr Leckeres dabei.
Die
heute.
Haben aber nicht den Schweinebauch dabei.
Nein, aber die haben Chicken Satay ohne Spieße.
Ja.
Mit einer sehr cremigen, leckeren Erdnusssoße.
Ich weiß auch, warum die keine Spieße haben.
Hatten keine mehr. Und sie vergessen?
Nein. Nach 200 Stück hatten die keinen Bock mehr.
Ja. Und haben extra genannt Satay-Spieße ohne Spieß.
Ja, ich wollte den Namen dran schreiben. Ja,
absolut.
Ja.
Aber mega gut. Also die haben die Satay so richtig gut gemacht. Man merkt, dass sie einfach mit Gewürzen umgehen können und einfach vom Grundfundament her so die Soße einfach richtig gemacht haben und verstanden haben, wie es geht. Ne? Eine Saté-Soße muss man alles noch können.
Ja. Ja, das Fleisch ist auch super. Butterzart innen, schön knusprig außen gegrillt. Richtig gut.
Ja, aber mit den Jungs wollen wir sowieso mal ein bisschen mehr aufnehmen. Demnächst bestimmt.
Da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal vorbei. Ansonsten hatten wir noch beim Turbo-Imbiss.
Richtig, Einhorn. Einhorn-Power.
Ah, du hast Einhornfleisch gegessen, 6.999 Euro hast du auf den Tisch gelegt.
Einhornfleisch, hör mal.
Ja, also ich fand es auch gut. Ich habe 2 Portionen genommen, weil bei dem Preis. Wie oft hast du Einhornfleisch gesehen?
Eben. Ja. Glitzer war auch ganz viel dabei.
Ich will nicht wissen, was heute Abend Glitzer ist.
Es war zum Kung Bao?
Ja, der Turbo ist ja Guabao.
Guabao.
Ja.
So ein Hefebrötchen gedämpft. Und dann halt ein ganz lange geschmorter Schweinebauch. Echt richtig gut. Und wahnsinnig gut abgeschmeckt. Also das hat mich echt total angefixt. Das ist so lecker, scharf, würzig.
Ja. Also, aber auch süß-fruchtig, ne? Mit Mangosoße dazu.
Ich muss sagen, das Schweinefleisch ist viel besser als jedes Pulled Pork, was man hier essen kann.
Ja.
Ja, hat eine schöne, ist cremig.
Genau, also, von der Konsistenz her schön weich gewesen. Und
das Witzige ist, ne, das ist eigentlich eine einfache Imbissbude, die von der Diskothek steht. Ja. Ne, und die dann hier kommen und machen richtig geilen Scheiß hier. Ne.
War die zum ersten Mal da?
Nee, die sind, glaube ich, immer dabei.
Tatsächlich, ja, ist mir noch nie aufgefallen. Mal.
Ja, mir auch nicht. Also die Bude ist von außen ein bisschen unscheinbar.
Ja, genau.
Ist halt kein Erstling. Ne? Aber
dafür Product Placement.
Ja. Ich fand's echt gut. Dann bin ich habe mich von der Truppe noch abgeseilt, bin noch beim Citrus Steak vorbei.
Das habe ich ja bis heute noch nicht geschafft zu essen.
Oh.
Also, Mike sagte ja so, ja, ist okay, aber ich habe es eben dann probiert, habe den Chef auch kurz interviewt, der hat mir erzählt, um was es geht. Kommt gleich auch nochmal hinten dran geschnitten. War echt gut. Also ich fand echt wahnsinnig gutes Produkt.
Das ist auch einfach sous vide gegart oder was machen die da mit dem?
Ja, die marinieren das glaube ich erst 24 Stunden in Cidre, dann 12 Stunden sous vide gegart und irgendwie die Zwiebeln sind auch nochmal irgendwie 36 Stunden oder sowas, wo sich hin
sous vide.
Ja, und dieses Produkt ist einfach so rund ausgetüftelt, also perfekt.
Ja, er sagte, die haben 6 Monate getüftelt, bis sie das Produkt haben und sind mittlerweile in ganz Europa unterwegs.
Was also, für ein Fleisch ist das?
Ich glaube, es ist Tafelspitz.
Ja.
Tatsächlich?
Ja, genau.
Okay. Auch irgendwie mit einem besonderen Hintergrund, wer der Produzent ist oder wo die das herbekommen?
Oh, er hat es gesagt, ihr müsst es gleich nachhören.
Das Witzige an der Sache, ich weiß nicht, ob er es dann im Interview gleich erzählt. Die wollten eigentlich ein bisschen was zu essen für ihr Cidre machen. Und dann, jetzt verkaufen sie ganz viel.
Erzählt, ja.
Und den Cidre darf er halt hier nicht verkaufen, wegen der Alkohol-Verkaufslizenz.
Da stand aber Cidre mit am Stand und man durfte jetzt. Vielleicht
haben sie jetzt eine Regelung
gefunden. Alkoholfrei vielleicht.
Probieren, genau.
Ja. Ja, aber okay.
Ne? Nee, war auf jeden Fall geil gemacht. Also, die haben echt dieses eine Produkt und das machen sie wirklich zu 100% und astrein.
Ja. Hast du auch Kimchi gefunden?
Genau, die war draußen. Die letzten Male war ja immer drin. Ja. Dann bin ich diesmal rausgelaufen und habe da mal geschaut. Sie hat mir auch erklärt, wie das funktioniert, wie es angesetzt wird. Und Hammer.
Hast du einen Rahmenburger gegessen?
Das war mir zu viel. Ja. Ich habe den Kimchi probiert.
Ich habe auch den Probierkimchi damals.
Ja, den habe ich mir auch gekauft. Genau. Der ist super. Und den Rahmenburger war ich mir ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig bis jetzt, 8 Euro dafür auszugeben.
Achso, ich habe den Preis, ich habe ihn fotografiert, aber ich habe ihn nicht probiert.
Der sieht schon gut aus, aber...
Wir haben schon zu viel probiert heute.
Wenn man satt ist, dann gibt es nicht nochmal 8 Euro für so einen Rahmen.
Man möchte ja auch nochmal hier so einen Soft Shell Crab Burger gleich noch essen. Ja. Dann ist einfach Sense. Aber der Kimchi war echt... Also mir war er ein Ticken zu scharf.
Ja,
aber geschmacklich, wow. Also
gut eingelegt, eigentlich gut abgeschmeckt, aber ich fand auch so ein bisschen zu scharf.
Ja. Also sie sagt auch, der ist ja bis zu 2 Monate haltbar und wenn er dann zu sauer wird, kann man ihn einfach nochmal erhitzt irgendwo. Mit Suppen oder mit dem Schweinebauch in der Pfanne anbraten und so. Der ist echt prima. Viel
das kann ich auch immer mal selber machen.
Ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Ja.
Ich habe da schon eine konkrete Idee.
Burger der Woche.
Burger der Woche.
Exklusive
Vorabinformationen demnächst mehr an dieser Stelle.
Auf jeden Fall irgendwas Fermentiertes.
Ja.
Kannst du ja mal gucken, wie lange eure Burger...
fermentierter Burger. Ich wollte hier so einen großen Glas reinschichten. Eigentlich so wie ein Soul-Ei, nur mit Burger.
Wow.
Du darfst den ersten Burger essen dann aber.
Und ich gucke zu. Okay. Ich mache ein Foto davon.
Da gehen wir rein viral mit. Ja.
Ganz spannendes Projekt.
Ja, hast du da noch irgendwas gesehen?
Ich freue mich sehr, dass der Speisewagen wieder da ist. Ja, und es wieder das gute Duroc Schweinebäckchen mit Spätzle gibt.
Mein Frühstück gestern.
Tatsächlich?
Ja, aber
das finde ich nach wie vor ganz großartig, weil es wieder dieses so ein bisschen was klassisch Deutsches irgendwie auf den Tisch bringt. Und ich nochmal was anderes ist zu den ganzen Burgern. Gerade die Käsespätzle, die echt gut sind. Also da haben die sich auch echt reingehängt, da irgendwie die perfekte Rezeptur auszutüfteln, mit unterschiedlichen Bergkäsesorten, unterschiedlich gereift.
Ja, und unsere Küche bei uns auf dem Wagen, die freuen sich auch immer darüber. Die stützen sich mehr auf die Bäckchen als auf die Spätzle, weil du kannst nicht mit so einem vollen Bauch da Gas geben. Aber die Bäckchen sind echt der Knaller.
Sehr, sehr lecker.
Schön, weil du hast eine geile Soße, weil du einfach aus dem Bäckchen echt was Schönes rausziehen kannst.
Ja.
Gut gemacht. Und es gibt immer noch Sachen, die ich immer noch nicht kenne.
Ja, wie jedes Mal.
Wie jedes Mal.
Dein wievieltes Street Food Festival ist es jetzt?
Oh, 4. glaube ich.
Mein 2. Ich komme nur nach Köln. Weiter bin ich nicht gekommen. Düsseldorf, Duisburg.
Komm nach Köln. Köln ist am coolsten.
Ja.
Köln, yeah.
Ja. Wann ist hier wieder?
Street Food Festival? Am 18. in 3 Wochen schon wieder.
April.
Oh, Wahnsinn.
Ja, und dann geht's richtig rund. Dann alle 2 Wochen.
Sommer. Vollgas. Genau.
Immer hier Jack in the Box? Oder
ist es einmal in Odonien und zwar an diesem besagten Abend, wo auch der Blogger-Rundgang und The Worst Case entstanden sind, habe ich einfach mal die Idee vom Tisch gelassen, einmal einen Burger-Clash zu machen. Und dann werden wir in Odonien uns battlen mit den anderen. Und vielleicht gibt es dann auch mal statt The Worst Case einen Stand von der fetten Kuh.
Wow.
Ja, mal schauen. Was wir da anbieten, verraten wir natürlich nicht. Aber ich habe schon gehört, dass die Jungs hier alle Bock haben, mal einen Burger zu machen. Auch die, die sonst keine Burger machen. Ne, irgendwie von ihren Produkten eine Variante als Burger anbieten. Und dann können die Leute voten für den Burger, den sie favorisieren.
Sehr coole Idee.
Wie macht ihr denn kleine Portionen, dass man so viel wie möglich essen kann? Oder ist das normal Burger?
Ja, gehst du mit 4 Leuten hin und teilst dir das.
Okay, sehr gut.
Sharing.
Ja. Sharing
ist caring. Danke. Ja. Sollte man sowieso machen, wenn man auf ein Streetfood-Festival geht.
Immer zu viel.
Also immer mit mehreren Leuten und sich das teilen, damit man möglichst viel probieren kann. Das ist halt auch das Coole an diesem Blogger-Rundgang.
Ja.
Dass man Probierportionen kriegt.
Ja, auch große Empfehlung, bei scheiß Wetter hingehen.
Weil absolut.
Mega gut, ja.
Super, man kann Wartezeiten extremst reduzieren.
Absolut. Und ich empfehle den Einsatz von Gummistiefeln.
Ja,
es sehr empfehlen.
Wie sagtest du eben, du bist ausgerüstet für den Besuch am Bauernhof.
Auf dem Bauernhof, genau. Ja. Können wir direkt noch Bauernhof besuchen. Aber keine Probleme mit Pfützen.
Ja.
Es stört mich auch nicht weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Wetter. Das ist okay, man braucht nur eine Kapuze und ein paar feste Schuhe und steht ihm nichts nach, wenn die Sonne scheint.
Die schönen Wetterblogger sind alle zu Hause geblieben.
Ganz genau.
Ja.
Ist echt der harte Kern ist wieder da.
Ist nicht so stressig voll wie beim letzten Mal. Von daher.
Ja, sehr angenehm. Also kaum Wartezeiten, heute echt die Gelegenheit, sich mal durch alles zu probieren.
Christian, was ist denn dein Highlight hier?
Mein Highlight? Also ich fand echt dieses Guangbao fand ich richtig gut. Also es war, hat mich total überrascht. Ich habe gesagt, ach ja, so ein kleines Ding sah auch schön aus, aber war jetzt nicht so, und hat mich auch geschmacklich total geflasht. Und das Citrus-Steak fand ich auch echt gut. Und das Worst-Case-Szenario muss ich jetzt ja nicht, nicht schon wieder totquatschen.
Es gibt immer Sachen, mit denen die Burger, die Hörer nervt.
Genau.
Genau. Was halt ein bisschen fehlt, ist aber auch der Schweinebauch von der Straßenküche, den Old Spice Boys.
Genau,
das ist immer gut. Noch so ein Favorit.
Ja, da gehen wir jetzt gleich nochmal hin.
Ja.
Die werden vielleicht auch noch was ins Mikro quatschen. Und die haben ja, wie wir gehört haben, Sati-Spieße, ne?
Ja, ohne Spieß.
Ohne Spieß.
Wieso?
Wunderbar.
Ja, herrlich.
Schön.
Dann, Maja, vielen Dank. Vielleicht kommst auch. Du nochmal mit einem ganz anderen Thema im Podcast.
Ja, unbedingt.
Würde uns freuen.
Sehr gerne.
Gut. Bis gleich.
Ciao. So, ihr wisst, was wir machen. Das ist Guabao, das ist taiwanesisch. Das ist ein klassisches taiwanesisches Streetfood. Das sind gedämpfte Hefeteig-Buns. Hier auf dem Poster sieht man das auch ein bisschen. Die werden klassisch gefüllt mit karamellisiertem Schweinebauch. Ja. Der wird mit Kandiszucker karamellisiert. Normalerweise in Taiwan kriegt man den im Ganzen, also die Scheiben kriegt man im Ganzen. Wir machen das jetzt klein, wir finden das schöner, weil es einfach schöner aussieht, hacken das klein und dann kommen halt geröstete Erdnüsse dazu, gerösteter Sesam, frischer Koriander, klassisch eingelegter Senfkohl oder Pak Choi. Wir nehmen Chinakohl mit Minze, legen das auch ein und machen dazu noch eine Chili-Mango-Soße bitte. Die vegetarische Variante, die wir machen, ist, ihr könnt euch gerne ruhig schon bedienen, ne? Also nehmt euch ruhig, das ist für euch. Die vegetarische Variante haben wir diesmal gemacht mit Zitronengras-Tofu und salziger Mango. Machen wir aber jedes Mal, wir machen immer eine andere vegetarische Variante. Beim letzten Mal hatten wir, was haben wir da gehabt? Pflaumen. Auch Zitronengras-Tofu mit Pflaumen, Saubohnenschatten.
Macht ihr Tofu selber? Also anmachen mit Zitronen?
Wir haben einen Asialaden, wo wir den frischen Tofu herkriegen.
Also mit Zitronengras oder macht ihr das dann selber an?
Den marinieren wir selber. Mhm. Ja, klar, natürlich. Legen wir zwei Tage ein. Ja. Und also wir machen das so Sojasauce und Zitronengras und ein bisschen Sweet Chili. Mhm. Und mal schauen, nächstes Mal machen wir halt wieder, also wir schauen, dass wir für die Veggies immer was anderes machen. Das mit dem Schwein lassen wir, weil das ist halt einfach der Klassiker. Und ich denke mal, wenn man halt das kennenlernen will, dieses Guabao, das Taiwanesische, sollte man schon erstmal
einfach den Klassiker auch kennenlernen. Ja. Ja. Und es schmeckt halt auch geil. Ja. Das ist super. Ja. Der Punkt ist, wir haben das jetzt in diesen Schalen. Ich kenne es halt so aus Taiwan, da kriegt man das in der Plastiktüte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Asien war. Da kriegt man ja auch Getränke in der Plastiktüte. Die werden oben zugeknotet, kommt ein Strohhalm rein. Ja. Und dann trinkst du das. Ja. Und das Guabao geben die halt auch in der Plastiktüte. Ich habe mir überlegt, das ist vielleicht ein bisschen blöd hier, ja? Bitte? Das ist das Vegetarische, genau, ja. Die sind ein bisschen schwierig zu essen. Das kann man nicht so in die Hand nehmen, weil der Teig ist ja gedämpft. Und deshalb gibt es einfach eine Gabel dazu. Aber probiert einfach mal. Ja, mach noch mal welche.
Ich glaube, so viele Vegetarier. Macht ihr den Teig selber für die Brötchen?
Nee, das können wir in der Menge leider nicht.
Ja.
Das ist, einmal mit Schwein kriegst du noch, ja. Also wir haben sonst, das Schwein ist Bio, ja.
Mhm.
Wir haben eigentlich das ganze Gemüse, aber können wir in der Menge hier im Wagen, ist
klar,
leider zu klein.
Ja.
Wir suchen aber gerade nach einem Laden in Köln, ja. Wenn wir einen eigenen Laden haben, machen wir die auch selber. Wir sind beide gelernte Köche, also es ist für uns nie kein Problem. Aber es ist hier leider vom Platz her,
ja, schwierig.
Sehr schwierig. Ja. Ja. Deshalb haben wir, es war auch nicht leicht, die zu finden. Ja.
Ja. Also, und die, den Schweinebauch, wie lange wird der zubereitet?
Der wird so 5 bis 6 Stunden geschmort. Wir machen das in Sojasauce und Apfelsaft. Ja.
Mhm.
Also in heller, also nicht in der dunklen Sojasauce. In der dunklen und die helle.
Ja.
Ein bisschen Gemüse noch rein, ja, machen einfach einen kleinen Ansatz, ja, und schmoren das so zwischen 4 und 6 Stunden, je nachdem, ja.
Okay.
Also wir kriegen den ganzen Schweinebauch, schneiden den dann in kleine Würfel, schmoren den dann, ja, und lassen den abkühlen und dann machen wir, hacken wir den kleinen. Und
wann wird der karamellisiert?
Ja. Zum Schluss machst du einfach noch Kandiszucker drauf. Also
nach dem Schmor, also Schmoren.
Genau, genau. Ende. Am Ende des Schmorgangs, okay, machst du praktisch Kandiszucker da drauf, ja. Ich kenne es halt so, also ich,
ja,
aus, so machen die das in Asien, ja. Wahrscheinlich kannst du auch normalen Zucker nehmen oder braunen Zucker, ja.
Aber ja.
Das denke ich mal, also das Geschmack, das hat auch einen leicht süßlichen Touch, das merkt man, das ist aber ganz schön, ja. Probier's mal.
Ja. Und wer seid ihr? Kurz nochmal.
Ich bin der Peach, das ist der Micha. Ich mache das jetzt schon seit 2012. Aber Guabao habe ich jetzt extra speziell für die Street Food Festivals.
Euer Laden ist?
Wir haben leider noch keinen wirklichen festen Laden. Also ich habe zwar noch eine Location im Bootshaus in Köln, aber da machen wir halt Burger und Curry Pommes, weil das ist halt, da gehen die Leute halt weg, sind betrunken und ich glaube, da Guabao anzubieten, wäre ein bisschen schwierig.
Ja. Ich meine, jetzt euer Name ist Turbo Imbiss?
Ja, genau.
Wunderbar. Aus Köln.
Genau, richtig.
Dankeschön.
Gerne.
Was machst du?
Ich mache Arancini gefüllte Risotto Welch.
Mhm.
Arancini ist eine sizilianische Spezialität. Sind so ein bisschen von Sir Otto Risotto interpretiert. Also ich sag mal, rote Beete mit Minzfrischkäse kennt kein Italiener.
Ja.
Ja, das ist ja einfach ein bisschen geil.
Und das ist halt, also normalerweise mache ich ja Risotto, aber Bällchen hat halt mehr Streetfood-Charakter.
Auf jeden Fall, ja. Was heißt, normalerweise machst du Risotto?
Mhm.
Wo und was?
Also ich bin rein mobil unterwegs.
Ah, okay. Mobiles, ja, also, Risotto.
Ja, genau. Mobiles Risotto, also Catering halt, ne?
Ah, okay.
Aber dann halt auch auf verschiedenen Events, Weinpartys, Firmenfeiern, Geburtstag, wie auch immer.
Mhm.
Ja.
Mhm. Du hast 3 Varianten mitgebracht?
Ich habe 3 verschiedene Varianten. Safran mit Ragu, Spinat, und Mozzarella und rote Beete mit Minz, Frischkäse.
Mhm.
Mhm.
Genau. Darf ich
was ist das für ein Ragu? Was ist für ein Ragu?
Rinderragu.
Rinderragu. Sehr schön. Die werden dann gerollt, paniert.
Also die werden, wird richtig klassisch Risotto gekocht.
Ja.
Und dann wird die Risottomasse zu Bällchen geformt. Ausgehöhlt.
Mhm.
Ausgehöhlt und dann halt gefüllt mit entsprechenden Zutaten. Und Maya wendet sie dann in so einer Mehl-Wasser-Mischung, damit die Panade dann auch an den Bällchen haften bleibt.
Okay.
Und dann wird sie ausgebacken.
Aha. Also ihr habt immer das gleiche Risotto mit anderen Füllungen. Ist nicht so, dass es Risotto andere sind?
Nein, ich habe 3 verschiedene Risotti. Ein Safran-Risotto,
okay,
ein Spinat-Champignon-Risotto und ein Rote-Bete-Risotto.
Und dann dahinter kommt dann immer die Füllung, Ragu,
genau.
Mozzarella.
Genau.
Ah, wunderbar. Sehr schön. Dazu gibt es immer Soße oder ist das...
Genau, da gibt es eine Soße, Arrabbiata-Soße. Das ist ein bisschen schärfer.
Zu allen dreien?
Ja, genau.
Wunderbar.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen?
Die Frage habe ich so oft gestellt bekommen, dass ich schon gar nicht mehr beantworten kann.
Denkt ihr, was Soße ist?
Nein, ich habe einfach R und S getauscht und fand das dann ja, Otto-Risotto zu Otto-Risotto. Ja.
Du heißt aber nicht Otto.
Nein, ich bin der Markus.
Okay.
Der Name ist trotzdem cool.
Ja, auf jeden
Fall. Nee, das ist mein Künstlername. Ja, das ist der
Künstlername.
Also ich habe hier gerade zwei Bällchen fertig. Die kann ich mal aufschneiden. Ich könnte mal ein Bild davon machen. Jetzt nehme ich einmal das rote Beete. Das ist jetzt so schön aufgeschnitten.
Ja.
Moment.
Guck mal hier. Da kommt der Profi raus. Nee, lass die Zeit. Hat das so ein Mettbrötchen so?
Ja, das sieht echt lecker aus.
Ich stelle euch das mal hier darüber, dann könnt ihr da mal.
Ich kriege mir gut,
wenn ich nicht Olli, wo du gerade an Bord stehst,
was?
Das ist die rote Beete. Ziegenfrischkäse. Aber die müssen nicht neu panieren. Nee, also ich mach halt richtig eingekochtes Risotto. Und da kommt natürlich ordentlich Butter und Parmesan ran, damit auch so ein bisschen die Geschmeidigkeit hat. Ich nehme Arborio-Reis, aber nicht. Also normalerweise, wenn ich Risotto koche, dann verwende ich Biscotti. Weil das hat für mich, das ist so ein guter Veranstaltungsrisotto, weil der hält sehr lange die Bissfestigkeit. Ne?
Ja.
Und für die Bällchen nehme ich aber einen, der nicht so stabil ist. Auch ein Arborio-Reis, aber einer, der Kernschäler kippt. Wolltest du was bestellen? Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier Blogger ist und wer...
Achso, nee.
Zweite Punkte, bitte?
Ja.
Oder?
Ja,
ich habe gesehen, er hat ja gesagt, dass er jetzt ein paar Karten reinkommt. Ich habe gefragt, ob er schon drin ist.
Ist denn sonst irgendwas Besonderes an den Zutaten? Oder an irgendwas...
Also normalerweise werden ja Arancini werden ja vereinfacht gemacht. Das heißt also, Reis wird mit Brühe einfach eingekocht und da kommen Butter und Parmesan. Das ist, und halt natürlich die verschiedenen Zutaten. Ne? Ich mache aber wirklich, und deswegen nenne ich es halt auch Risotto Balls oder Risotto Bällchen. Ich mache richtig klassisch Risotto. Zwiebeln anschwitzen, Reis anschwitzen, mit Wein abmischen. Ja, und dann das ganze Prozedere. Ne?
Okay. Und so vom Fleisch, vom Ragu, Mozzarella, irgendwas, was du besonders noch einkaufst dafür? Hast du irgendwie ein Italienisch oder irgendwie?
Eigentlich dann nehme ich, also man muss sagen, schwierig mit guten Mozzarella zu bekommen. Ne? Ja. Also im Großhandel kannst du echt knicken. Deswegen, ich gehe hier immer in Köln zum italienischen Großhandel, andere Marken.
Ja. Ist aber nicht Büffel? Oder ist
nicht Büffel.
Der ist wahrscheinlich auch zu wässrig. Der lässt viel Wasser?
Ja, genau. Ja, ja. Also, könnte ich mal machen. Ne? Also, ich mag das halt, wenn der Mozzarella halt, also wenn man das Mädchen so aufbricht und der Mozzarella zieht dann so Fäden.
Ja, ja.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel nur, weil sie nicht den Mozzarella hatten, hatte ich jetzt nur gewürfelte Mozzarella bekommen. Und der bindet halt nicht. Ich mache den neue, ja, sorry.
Soll den abholen dann?
Ja. Hat jetzt nur Würfel und die binden sich halt nicht. Ne?
Mhm.
Normal nehme ich, es gibt ja diese Kügelchen und die tue ich einfach rein. Ja, und dann.
Ah.
Was für ein Ragu ist das jetzt in der Füllung?
Rinderragu.
Ah, sehr gut. Was dann wirklich einfach rein rollt und dann wird es nochmal warm, wenn du das hier.
Genau.
Super.
Oh. Ein bisschen dunkel geworden, jetzt habe ich mal lauter Schuhe.
Ja.
Aber das ist auch das Schöne, man muss die Schale nicht unbedingt essen, sondern man kann das auch auslöffeln.
Ach, so schlimm sieht es aber nicht aus.
Genau die richtige Farbe.
Ja.
So,
Servus. Ihr macht das berühmte Citrus Steak?
Ja, gerne.
Wer kann mir denn dazu was erzählen? Hier drüben, ich komme hier rüber. Ich mache einen Podcast, einen Küchenfunk.
Ja.
Und ich habe jetzt schon so viel von dem Steak gehört. Ja. Vielleicht kannst du mir was erzählen, was ihr macht.
Also es heißt Citrus Steak, das ist unser eigenes Rezept. Es ist inspiriert von einem französischen Bistro-Gericht, Steak Frites, Steak Pommes.
Ah, okay.
Und das haben wir für Street Food entwickelt. Mhm. Das heißt, man muss mit nur einer Hand essen, ohne Gabel, ohne Messer. Dann kann man ein Getränk in der anderen Hand haben.
Mhm.
So Pommes geht nicht. So, wir haben das Pommes in Brot entwickelt, also Kartoffelbrot, sehr salzig.
Ja.
Und dann Steak. Also Steak in Cidre eingelegt, das ist französische Apfelbier, ein bisschen herb, also bringt ein herbes Geschmack. Und den Steak wird mit dem Cidre Saft. Es gibt eine Enzyme in Apfel, die wird den Steak bearbeiten. So, einen Tag eingelegt und dann schnell gebraten und in Vakuumbeutel eingeschweißt. Das heißt Sous Vide, Vakuum. Yeah. 11 Stunden in warmes Wasser gegart. 60 Grad. Also durchgekocht, aber ganz rosa, sehr saft. Dann das schneiden wir hier am Stand, aufwärmen, wieder braten, kommt auf Kartoffelbrot mit karamellisierten Zwiebeln, 30 Stunden karamellisiert, ganz langsam, ohne Fett, ohne Öl, ohne Zucker, also natürlicher Zucker.
Ja.
Und dann Senfkörner in Apfelessig gebeizt und voilà.
Wow, sehr gut. Und wo kommt das Fleisch her? Habt ihr was Besonderes?
Ja, es ist Rumpsteak von Deutscher Junge Bull.
Sehr schön. Und ihr macht nur das oder habt ihr noch weitere Varianten? Ihr habt ein Steak, ein Produkt und...
Nur Citrus Steak.
Nur ist gut.
Ein Ding, echt ist gut. Und wir haben auch unsere eigene Marke von Citrus aus der Normandie.
Okay. Da gibt es ja auch Unterschiede von Citrus, oder? Süß und...
In unserer Markt heißt Loulou de Mer. Wir haben süß und trocken.
Okay, und ihr benutzt für das Steak das Geheimrezept beide oder ist...
Nein, den trockenen.
Den trockenen?
Ja, ja.
Okay. Hat das noch außerdem geschmackliche Einwirkungen und auch auf die Konsistenz vom Fleisch?
Konsistenz, den Seed hilft für Saftigkeit und bringt auch ein herbes Geschmack.
Wunderbar.
Apfelsaft, das ist eine klassische Marinade für Rind.
Wunderbar. Dankeschön.
Bitte.
Vor 2 Jahren habt ihr angefangen?
Ja, ich mache dieses Geschäft mit meiner Schwester. Mhm. Sie ist Kochin seit 20 Jahren jetzt, französische Kochin.
Mhm.
Und also sie hat das Rezept über 6 Monate entwickelt, alle die verschiedenen Soßen. Und wir haben es, wie gesagt, für Streetfood entwickelt. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren. Haben in Berlin angefangen und jetzt sind wir europaweit. Das heißt, jede Wochenende sind wir in mindestens 3 Städte.
Wow.
Also heute sind wir hier in Köln, Kopenhagen und Berlin.
Wow. Und seid ihr schon seit 2 Jahren so auch im Streetfood-Markt drin oder habt ihr...
Ja, das heißt, in Berlin haben wir angefangen, diese Streetfood Thursday in Kreuzberg.
Mhm.
Da sind wir seit dem Anfang. Und dann seit Oktober letztes Jahr haben wir angefangen zu reisen. Mhm. Zuerst nach Zürich und jetzt in mehrere Städte in Westdeutschland und seit Januar nach Kopenhagen. Und zum Beispiel vor 2 Wochen waren wir in Helsinki. Also immer breiter, immer weiter.
Wow.
Aber deswegen nur ein Produkt. Dann können wir die Menge schaffen. Jede Wochenende verkaufen wir mindestens 4000 Steaks.
Wow, Wahnsinn. Das ist ziemlich viel Fleisch.
Für März, das war 1 Tonne Steak.
1 Tonne Steak?
Ja.
Da braucht man auch viele Sous-Vide-Gare dafür.
Ja, unser Sous-Vide-Gerät, Sous-Vide-Geräte hat eine Kapazität von 500 Liter.
Okay. Und
davon haben wir 2.
Okay.
Spezialisiert.
Sehr schön. Hier ist noch meine Karte.
Danke. Kuchenjunge. Sous-Vide kennst du?
Ja.
Okay.
Ich habe leider noch kein Gerät, aber ich habe eine Wärmeschublade, da geht das auch mit, aber Wasser ist natürlich normal.
Es gibt jetzt einen japanischen Hersteller, ich glaube, man kann das auf Amazon finden. Ein Hausgerät, was billiger ist. Das ist 100 Euro.
Wow.
Die Profigeräte, die kleinen Profigeräte fangen mit 400, 700 an.
Ja.
Aber es ist wichtig, bei dieser langen Garzeit die Temperatur genau zu kontrollieren.
Ja.
Bei uns, das heißt 6 Grad, wir wissen 11 Stunden, 6 Grad, ohne Frage. Das
funktioniert immer.
Ja.
Ja.
Und wir entwickeln ein anderes Produkt im Moment. Die braucht eine Garzeit von 48 Stunden.
Okay.
Und da kann man nicht mit der Temperatur spielen, wegen Sicherheit, Gesundheit.
Genau, ja.
Also die meisten Geräte kommen aus Frankreich und sie würden hauptsächlich für Laboratorien entwickelt.
Genau, da kommt das nicht her früher, Küche. Ne?
Ja. Ja, also aus der 70er. Diese für Kochen in Frankreich, das macht man seit dem 70er Jahr. Aber immer mit diesen Laboratoriengeräten.
Das ist eigentlich für die Medizin, genau, für Blut.
Wo man eine bestimmte Kontrolle.
Ja.
Wenn ich sage, es ist 6 Grad, es ist 6,00 Grad. Sehr, ja, sehr präzise.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank.
Bitte, bon Appetit.
Danke. Ich bin von einem Podcast Küchenfunk. Ich würde gerne hören, was ihr macht.
Ach so, wir machen heute die Kimchi Ramen Burger, aber ich mache alle Gerichte mit Kimchi, das ist unser Hauptgericht.
Was ist Kimchi?
Kimchi ist eingelegte Chinakohl, das ist ein bisschen wie Sauerkraut, es ist fermentiert mit koreanischen Chilipulver,
ja, genau.
Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch, deswegen ist es sehr gesund.
Wie lange wird das eingelegt? Fermentiert?
Es ist fermentiert mindestens für 2 Tage, am besten für 1 Woche.
Okay.
Aber es ist haltbar für circa 1 bis 2 Monate.
Mhm. Und wird das in was Speziellem eingepackt? Oder in spezielle Gefäße? Oder kommt das einfach in den Kühlschrank?
Es ist einfach in den Kühlschrank. Sie müssen 2 Tage für die ersten 2 Tage nicht in den Kühlschrank, für die fermentierenden Prozess zu anfangen, aber danach. Ist es besser im Kühlschrank, weil es ist länger haltbar.
Okay, muss es speziell verschlossen sein, die Gefäße, oder kann da ruhig Luft dran kommen oder wenn man die in den 2 Tagen, lässt man das offen stehen oder ist es geschlossen?
Nee, ich mache immer in ein Glas.
Okay, wunderbar.
Aber es muss ein bisschen Luft sein.
Mhm.
Ich mache den Glas nicht so fest, es ist ein bisschen loose, I don't know. Locker? Ist es
locker.
Ein bisschen locker?
Genau.
Und dann, wenn es ist schon fermentiert, ich mache fest.
Okay. Okay, wunderbar. Und das ist eine alte Tradition, oder? Kimchi ist...
Ja, das ist die bekannte Gericht aus Korea. Wir essen Kimchi jeden Tag. Es ist, Kimchi als ein Beilage, es ist schon von über 200 Jahren.
Ja, also immer als kalte Beilage isst man die.
Es ist immer als kalte Beilage, aber wir kochen mit auch.
Okay.
Wenn es zu fermentiert ist, vielleicht, wenn es 2 Monate alt ist, ist es sehr sauer zu essen, dann wir kochen mit. Ich mag Kimchi-Suppe, Kimchi-Pfannkuchen, karamellisierte Kimchi mit Reis zum Beispiel.
Ja.
So, es ist immer essbar.
Okay, also nach 2 Monaten würde man, schmeckt es nur nicht mehr gut oder ist es auch vielleicht ein Problem für einen selber? Zum Essen, dass man...
Nee, du kannst essen, aber es ist so sauer.
Zu
es ist
sauer.
Ein bisschen zu sauer. Frisch zu essen, aber dann ist perfekt zu mitkochen.
Ja, und dann eher als Gewürz, also dass man ihn als Geschmacksgeber in ein Gericht mit dazu gibt, oder ist es dann wirklich eine Kimchi-Suppe, pur Kimchi?
Nee, es ist eine andere Sache. Es ist immer mit, wir machen Kimchi-Suppe mit Schweinefleisch, zum Beispiel den Nacken, Schweinekarm.
Ja,
mit Schweinekarm.
Ja.
Oder auch mit Schweinebauch. Es gibt ein bekanntes Gericht, das ist nur Kimchi und Schweinebauch in einer Pfanne gekocht.
Ah,
das ist
okay.
Sehr lecker.
Und du hast jetzt auch einen Burger gemacht?
Ja, das ist die Kimchi Ramen Burger.
Kimchi Ramen.
Das ist unser bekanntes Gericht im Moment.
Mhm.
Es ist Ramen-Nudeln statt Brötchen, normale Brötchen und dann auch koreanisches Rindfleisch, 6 Stunden geschmort. Und wir machen mit Rotkohl-Kimchi und eingelegte Daikon-Rettich, Miso, Mayo, Chili-Ketchup.
Wow, wie bist du auf die Idee gekommen, die Ramen-Nudeln als Brötchen zu benutzen?
Es ist schon bekannt in den USA. Es gibt bei Smorgasbord einen Japaner und der hat schon seit letztes Jahr Ramen-Burger gemacht und ich habe die koreanische Variante.
Das sieht klasse aus.
Ja, danke.
Wunderbar. Dankeschön.
Bitte.
hier.
Okay, also ja, also wir sind die Straßenküche und wir kochen das, was auf den Straßen gekocht wird. Unser Epizentrum für Kochen ist denkungsweise Thailand und wir wildern dann so drumherum im Umland, Laos, Malaysia, Indonesien, bisschen China. Und ja, wir mischen das dann halt eben alles zusammen und die Idee ist halt irgendwie so Kontraste zu schaffen. So in Form von süß, sauer, scharf, salzig, knackig, Texturen, weil Texturen auch so ein überstrapazierter Begriff ist, aber ja, halt eben knackig, frisch, knusprig, frittiert, halt eben alle diese Dinge, so, um halt ein möglichst großes Spektrum halt eben auch so an Mundgefühl zu schaffen.
Ein schönes Feeling. Mundgefühl ist ein viel schöneres Wort.
Richtig, ja, wir versuchen uns ein bisschen von diesen Anglizismen zu entfernen, weil deutsche Sprache ist halt schon schön, man muss halt nur die richtigen Worte dann wieder...
Warum kocht ihr dann nicht Deutsch?
Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ne? Ja, weil ich denke, es gibt viele Jungs, die gut Deutsch kochen. Ja. Und ich habe irgendwie so mein Herz für thailändische Küche verloren schon früh und habe den Thorsten dann halt eben dann irgendwie damit angesteckt. Weil so in meiner Zeit, wo ich halt in Sydney gewohnt habe, die haben halt eine sehr starke asiatische Community. Und die sind halt eben auch sehr separiert, die Jungs. Also da gibt es halt eben auch nord- und südthailändische Restaurants, nicht einfach ein Thai-Imbiss so.
Okay.
Oh, und dann weiß ich nicht, dann bis nachts um vier auf da in der Stadt, dann gehst du trinken, gehst nachts noch essen, ne, zu irgendeinem Koreaner, da gibt es ein geiles Barbecue und gedämpfte Rippchen und dann komme ich morgens um fünf nach Hause und dann habe ich den Thorsten bei Skype an der Leitung und erzähle ihm gerade, wie ich mir den Rest von der Suppe aus dem Bad wische und wie geil das alles war und... Ja, genau. Und ich habe halt eben ein paar schöne Bücher gesehen von dem David Thompson, das Thai Street Food Buch. Das ist halt wirklich sensationell. Ist noch so ein großes Exemplar von, das ist schon fast die Thai Bibel. Und dann gibt es noch so einen Amerikaner, Andy Ricker heißt der, der kocht im Pok Pok. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch fünf oder sechs Restaurants von. Und das hat mich halt eben einfach unheimlich fasziniert, weil das so eine komplexe Geschichte ist. Früher hast du immer gedacht, Currypaste in den Topf, Kokosmilch oben drauf, Gemüse rein, fertig. Aber das ist halt eben nicht so, sondern diese Ausgewogenheit und in welcher Reihenfolge die Zutaten in den Mörser kommen. Und wenn du dir eine erste Paste mit dem Mörser mit der Hand gemacht hast und du hast nachher Schwielen an den Knöchel und denkst dir so, boah, scheiße, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Und du hast das Curry nachher fertig, dann weißt du, warum du das gemacht hast. So. Ja. Und das ist irgendwie das, was, das möchte ich eigentlich gerne weitergeben. So. Ist halt bloß schwierig, das zu kommunizieren, wenn du eine Lachs da oben drauf schreibst, weil der Begriff ist halt noch nicht so bekannt. So. Weißt du, wenn du
süß sauer, auch noch nicht.
Mit süß-sauer Hühnchen drauf schreibst, dann hat jeder eine Idee. Aber dabei haben die Chinesen eigentlich nicht mal das süß-sauer Hühnchen, sondern das ist eigentlich eine Erfindung der von Chinatown in San Francisco. So, das richtige süß-sauer Hühnchen geht eigentlich mit Zucker und Chiang-Kiang-Essig, so ein ganz schwarzer Essig, der schon so Anleihen von Balsamico-Essig hat. Mhm. Ja, und dann wird das Fleisch halt eben frittiert und im Endeffekt nur darin glasiert. Das ist eigentlich das Original süß-sauer Ding so.
Also ihr müsst viel erklären zu euren Produkten, aber das ist auch das Schöne. Also ich genieße das sehr bei euch, wenn ihr halt viel erzählt über das Gericht selber, was es ist, wo es herkommt, aber auch was da für Zutaten drin sind. Das hat mich beim letzten Mal hier war wirklich geflasht, dass ihr zu jedem Produkt wisst, wo kommt es her, warum habt ihr das genommen und nicht, ihr habt es irgendwo gekauft und das war's für euch, sondern es geht bei euch ja weiter.
Ja, das wie gesagt, für uns halt eben die Geschichte wichtig. Also der Thorsten und ich sind halt der Meinung, dass man Essen am besten versteht, wenn man auch die Geschichte dahinter versteht. Also nein, anders. Ein Essen ist natürlich, kann lecker sein, aber wenn du die Geschichte dazu kennst und warum und wieso und wo das herkommt und wenn du dir mal anguckst, was so Malaysia für so ein Schmelztiegel ist, da sind Chinesen, da sind Indonesier, da sind Siamesen, also das, was früher mal Thailand war. Und das mischt sich da alles zusammen. Also diese Laksa zum Beispiel ist das, was man Peranakan-Küche nennt. Also da sind Chinesen vom Festland aus Hokkien gekommen, sind nach Malaysia geschafft worden und die sind von der Regierung mit malaysischen Frauen verheiratet worden, weil man musste die Bevölkerung mischen und weil ohne geht halt irgendwie nicht. Und dann haben die Jungs da halt eben angefangen, nicht nur sich mit den Frauen zu mischen, sondern die haben halt eben auch ihre Esskultur gemischt. Und die Laksa, wenn du dir die Paste anguckst, die ist eigentlich eine Original-Thai-Currypaste, eine siamesische Currypaste, aber durch Zugabe von Galant, zusätzlich zu dem Ingwer, was die Thais halt eben nicht tun, und getrocknete Shrimp und dann diese sehr intensiv riechende Belachan Shrimp-Paste, die schon fast so Ammoniak-Anleihen entwickelt. Und dann kommen die Nüsse mit rein. Nüsse ist ganz klar eine Sache, die aus Indien kommt. Die Inder oder das alte indische Königshausküche, die haben früher Soßen mit Mandeln gebunden. So, und dann siehst du halt eben, wenn du dir das dann so mal anguckst, denkst du so, wow, die haben alles durcheinander gemischt. Und wenn du dir deutsche Küche anguckst, die Hälfte davon ist böhmisch, ein Teil davon ist, weiß ich nicht, aus der Schweiz, ne, ein bisschen, von den Holländern haben wir jetzt vielleicht nichts geklaut, aber ne, weißt du, was ich meine? So, und ja, das ist halt eben weit weg und ich habe mich schon immer für Dinge interessiert, die.
Ja, aber auch weiter jetzt, nicht unbedingt nur die, was ihr kocht, sondern auch welche Zutaten. Hier zum Beispiel das Kikok-Hähnchen, Schweinebauch, den wir letztes Mal hatten, also die Zutaten, dass ihr da auch drauf achtet, die Geschichte von den Zutaten. Oder ihr kauft das nicht und damit fängt es bei euch an, sondern es geht ja für euch bei den Zutaten auch schon weiter. Ne?
Also ich würde sagen, dass, also, ich würde sagen, das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, klar, also, ja, da fängt es an.
Da fängt es an.
Ja.
Würde ich sagen. Also, ne, wenn ich jetzt anfange, was zu kochen, dann das muss schon gesetzt sein. So. Das ist auch echt eine Aufgabe gewesen, weil die Sache mit den Kikok-Hühnern ist nämlich, die sind offiziell nach EU weder Bio noch Freiland. Jetzt versuch mal deinem Endkunden zu sagen, ich habe ein geiles Huhn, das ist nicht Bio und ist nicht Freiland. In den Köpfen der Leuten ist Zuchtanstalt, große Batterie, das ist alles scheiße, wir wollen Freiland und wir wollen Bio. So, das Ding ist aber, Freilandhühner, die draußen rumlaufen, die werden im Schwabenland Mistscharrer genannt, weil die scharren in ihrem eigenen Mist und auch in dem Mist von allem, was über so eine Hühnerherde hinwegfliegt. Und das sind Habichte und Wildvögel. Der Kot von Wildvögeln, der ist voll mit Giftstoffen. Was musst du tun mit Freilandhühnern? Die Chance, dass die mit Antibiotika gespritzt werden, ist echt groß.
Aber das ist ja nicht verboten.
Das ist auch nicht verboten. Ja. So. Aber wenn du den Bestand in einem Stall klein hältst, und zwar unter 1000 Hühner, dann ist die Chance, dass du nachher mit Antibiotika da dran musst, gegen null. So, und deswegen sagen die Kikok-Jungs halt eben, hey, wir lassen die Hühner lieber drin und geben denen drinnen mehr Platz und dann spritzen wir halt eben nicht. Und wenn gespritzt wird, dann fällt das Produkt aus dem Kikok-Katalog raus. Das heißt, Kikok hat auch noch eine zweite Marke. Die läuft, also Bürgemann sind, glaube ich, die Jungs, die das machen, oder Bürgemeier. Und die sagen halt eben, alles, was kein Antibiotika hat und was fein ist, das geht als Kikok.
Ja.
Und die andere Ware, das andere Produkt, geht halt eben als Standard. So. So, der Schweinebauch kommt hier von der Feinheimisch-Erzeugergemeinschaft, die ja auch ein sehr komplexes System haben. Kleine Transportwege, kleine Höfe, sehr lange Standzeiten für die Schweine, weil die halt eben auch sagen, kein Turbomästen 6 Monate und raus, sondern ne, 14, 16 Monate teilweise ordentlich gefüttert, Schlachtung ist teilweise hinterm Stall.
Ja.
Ich meine, der Jung von Kinski, der hat Rinder, die werden auf der Weide geschossen, weil es ist bewiesen, dass sobald du das Rind oder eine ganze Herde von der Weide runternimmst und die in LKW tust, das Endprodukt ist halt leider nicht so gut. Und dann haben die halt einen Test gemacht, sind auf die Weide gegangen, haben eins von den Viechern mitten auf der Weide zwischen all ihren Kollegen erlegt und die Herde hat das überhaupt gar nicht als solches Problem wahrgenommen. Und dann sind die hingegangen und haben das Fleisch der Uni gegeben und die Uni hat gesagt, das Fleisch ist super, keine Hormone, kein Adrenalin, kein Stress, nix. Aber der deutsche Gesetzgeber sagt, das geht eigentlich nicht.
Ja,
du musst damit in gekachelte Hallen.
Ja.
Das ist halt eben echt schade so.
Auf dem Bauernhof, die machen auch Hühner, unter 1000 Hühner. Mhm. Und da steht unser eigenes Schwein. Da war ich auch mit beim Schlachten. Und dann hat man auch mitbekommen, welche Probleme man eigentlich, wenn man ein gutes Produkt hat, in den Weg gelegt bekommt.
Okay. Und hast du selber geschlachtet, ja?
Ich habe zugeguckt und auch bei der Zerlegung mit dabei. Aber Schlachten hat jemand anders gemacht.
Ja.
Aber das einfach mal zu erleben.
Und wie findest du das, wenn du das eigene Produkt in den Händen hast und das vom Ende an siehst und verarbeitest, wie ist die Wertschätzung dafür ist meiner Meinung nach eine ganz andere. Ich habe in Australien mal selber geschlachtet und haben selber Blutwurst gemacht und sind mit einem Eimer hingegangen und haben das Blut gesammelt, Essig und Salz dran gemacht und gerührt und abends Blutwurst davon gemacht. Die Jungs hatten noch nie in ihrem Leben Blutwurst gegessen, auf gar keinen Fall schon mal eine deutsche mit Majoran drin. Da gab es Sauerkraut und Kartoffelpüree zu und die haben das alle total gefeiert.
Ja.
Nicht der Typ, dem die Schweine gehörten. Der sagte, go away with that shit, I don't want to eat it, I give it to my dogs.
Ja, also auf dem Bauernhof, wie gesagt, haben die auch Hühner. Und sie sagt halt auch, sie sind keine Freilandhühner.
Mhm.
Die Hühner haben die Möglichkeit rauszulaufen, wenn sie wollen, aber auch nur, wenn es trocken ist, weil sobald es nass ist und die Pfützen draußen sind,
richtig,
und da ist die Scheiße dann drin, dann kriegst du das Problem.
Richtig,
wenn die Trockenen rausgehen und dann, wenn sie wollen, ist es kein Problem. Nur dann hast du halt mit der Zertifizierung ein Problem, weil so geht das nicht. Auf dem Bauernhof gibt es auch kein Antibiotika, weil...
Ja. Das ist das Problem mit Zertifizierungen. Ne? Wenn du die willst und die benutzen willst als Marketing-Tool, sag ich jetzt mal, jetzt leider wieder Englisch, aber dann wirst du dich halt eben einem solchen Gefüge irgendwie einordnen müssen. Ne?
Ja.
Wobei eventuell das andere, das ist wie mit Bio-Kartoffeln aus Ägypten.
Ja,
ja, ich meine, wie kann eine Bio-Kartoffel aus Ägypten kommen? Die braucht 5-mal so viel Wasser. Die Jungs haben eh schon kein Wasser. Dann muss das Zeug in Flieger und wird nach hier gebracht, aber weil die Parameter von der EU-Zertifizierung stimmen, darf diese Kartoffel eine Bio-Kartoffel sein.
Ja, und dann kommt die Mutti in den Bio-Supermarkt und fühlt sich gut, weil sie diese Kartoffel kauft.
So.
Juhu.
Ich meine, irgendwie ist das ja Augenwischerei. Ich habe mir ja sagen lassen, da gibt es ja sogar einen Fachbegriff für, das ist Greenwashing. Ja, das ist ein Marketing-Tool. Das ist das Gleiche, was große amerikanischer Burgerkette jetzt macht mit dem Simmentaler. Ja, das ist Greenwashing. Was anderes machen die nicht. Das Produkt ist ja nicht anders so. Ja. Ich meine, das Simmentaler wird eigentlich, sollte, also wir haben ja jetzt auch rausgelegt, dass das Simmentaler ja wohl auch zu einem Teil auch in Deutschland ist. Aber grundsätzlich ist das Simmentaler ja ein österreichisches Viech. So, das wird in Österreich gezüchtet, wird nach Holland zum Schlachten gebracht und wird in Deutschland zerlegt. Ja, aber was macht das für einen Sinn? Das ist doch, das weiß ich nicht. Ich finde, das ist sinnfrei irgendwie so. Ja. Dann habe ich doch lieber die Hühner aus Delbrück, aus dem Münsterland, wo ich weiß, wo die herkommen. Die Jungs haben uns eingeladen. Ich habe die angerufen. Ich so, hey, ich sag, wie sieht das aus mit euren Hühnern? Der so, komm vorbei, guck's dir an. Ich gehe mit dir durch den Stall. Ist kein Problem. Ja. Kannst alles sehen bei uns. Und das ist halt eben auch unsere Idee. Wir wollen transparent sein. Ja. Deswegen teilen wir auch unsere Rezepte auf unserer Internetseite. Wir haben auch schon Leute zu mir gesagt, bist du blöd, gib doch deine Rezepte nicht raus. Dann sage ich, pass auf, gib mal 10 ausgelernten Köchen ein Rezept und was kommt dabei raus?
10 verschiedene Gerichte,
ja, normal. Ja, und 10 verschiedene Gerichte dabei raus. So, von daher, ja, ich denke, Transparenz ist das Stichwort. Sollte das Stichwort für uns alle sein, würde ich glauben. Ja. Und er macht das ja auch nicht anders.
Ja. Ja. Und kommt es bei den Leuten gut an, dass ihr viel darüber redet, was, wo das herkommt, die Produkte? Also zum Beispiel das...
Die wenigsten Fragen.
Ja.
Also am meisten haben die Leute in Duisburg und in Essen gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Da waren die häufigsten Fragen, was ist das für ein Produkt und wo kommt das her? Wir haben auch mit unserem Marketingmann gequatscht, weil er sagte, Huhn ist voll rotes Tuch im Moment so. Kannst du eigentlich nicht machen. Du musst da Öko-Bio-Freiland hinter tun. Ich so, aber es ist es nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich kann da den Begriff nicht legal benutzen. So, was soll ich machen? Und er so, nimm was anderes. Und ich so, aber ist doch ein gutes Produkt. Muss doch irgendwie am Mann gebracht werden. So.
Ja.
Ja, ist ein bisschen schwierig so. Also ich denke, die Wahrnehmung wächst natürlich dafür. Gar keine Frage. Aber ich denke, es ist noch ein Weg dahin so. Bis das da ist.
Ja. Also, aber auch wenn die Leute es halt hier probieren und schmecken, ist es ein guter Ansatz, die Leute auch anfangen zu verstehen und vielleicht für sich nach Hause auch mitzunehmen und dann auch, wenn sie das Kikok-Hähnchen, das gibt es bei uns bei 3 Metzgern in der Stadt.
Also okay.
Du kannst da hingehen und Kikok schon mal gehört, oh, das ist halt nochmal richtig teurer wie das Hühnchen, was da daneben liegt, aber ich habe es da gegessen, es ist gut. Und dann, wenn es nur einmal von 4 Hähnchen, dass sie das dann gekauft und das halt immer wieder, das wird besser.
Thorstens Vater verkauft ja Geflügel auf dem Karlsplatz und die haben also auch lange Zeit halt Standardware verkauft. Aber jetzt, ich glaube, in den letzten 3 Monaten sind da jetzt, glaube ich, 2 Sorten französisches Freilandgeflügel in der Auslage, sind die Kikok-Hühner in der Auslage, weil die Leute, also gerade die natürlich, die auf den Markt gehen und dann auch kaufen und sich auch Gedanken machen, die suchen danach und die möchten eigentlich das Standardprodukt nicht mehr so.
Ja.
Ich denke, da ist ein Start, da ist eine Bewegung so.
Ja.
Und daran teilzuhaben irgendwie ist natürlich eine schöne Sache. Bedarf natürlich auch ein bisschen Sitzfleisch, so merke ich natürlich jetzt auch gerade so. Ja, weil Schweinebauch, das feiern Jungs wie ihr. Aber bei vielen anderen ist das so ein rotes Tuch, so Bauch.
Schwein, das feiern auch Mädels, ne?
Ja, richtig, genau. Maya feiert das ja auch. Ja. Aber, und die Asiaten feiern das total. Da freue ich mich immer, wenn so kleine Asiatinnen hier stehen und sagen, hey, Bauch ist geil. Und sage ich immer, ja, mach dir ein T-Shirt und lauf damit rum, bitte.
Das ist genau das gleiche mit den Softshell-Grabs, ne, im Vergleich. Die Asiaten wissen, ne, was dahinter steckt.
Das ist das beste Beispiel.
Die gehen einfach hin, ne, zücken da 9,50 €, ne, die diskutieren nicht, sieht aber immer ein bisschen wie Lichtkrabbe oder so. Gar nichts. Die wissen einfach das wertzuschätzen. Ne?
Ja.
Ja. Wo sieht man euch denn demnächst überall?
Demnächst sehen wollt ihr uns nächste Woche Donnerstag ist der erste Streetfood Donnerstag in Düsseldorf im Stahlwerk, da wo auch das Streetfood Festival vor 2 Wochen war. Das heißt also, Düsseldorf versucht jetzt einmal im Monat so einen Streetfood Donnerstag zu etablieren, so wie das halt eben auch in London oder in Berlin so der Fall ist. Danach die Woche ist Dortmund, auch wieder hier über das streetfoodfestival.de. Ich glaube, danach die Woche ist
Köln schon wieder.
Ist, glaube ich, auch schon wieder Köln, 18. richtig, genau. Es wird ja auch langsam zu unserer zweiten Heimat, weil Köln hat echt Liebe für Düsseldorf, so finde ich echt gut.
Natürlich.
Und ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Essen war, glaube ich, nochmal im Gespräch.
Ja, Essen ist, glaube ich, gerade gecancelt, aber okay. Dann gibt es...
Düsseldorf muss dann irgendwann auch wieder kommen.
Mainz,
richtig, genau.
Bremen,
richtig.
Aber in Essen gibt es ja noch einen weiteren Veranstalter.
Richtig, genau, ja. Ja. Wir dürfen über andere Veranstalter reden, oder?
Ja, klar.
Ja, klar, natürlich. Nee, wir waren ja auch letztes Wochenende in Essen im Delta. Oder der schöne Alfred, altes ThyssenKrupp-Gelände. Sensationelle Location. So richtig, richtig alter Ruhrpott-Charme. So wie die Jungs da auch. Hart, aber herzlich. Ja, die haben unser Huhn total abgefeiert. Also wir waren am Sonntag ausverkauft um 7 Uhr.
Sehr gut.
Ja. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Bei schönem Wetter, wohlgemerkt. Ja. Ja, nicht so ein Hamburger Sonnenschein wie heute. Ja.
Das habt ihr ja aus Düsseldorf mitgebracht.
Richtig, genau. Obwohl wir alle unseren Teller aufgegessen haben
bei
vorher.
Bei uns sind die alle im Freibad heute.
Ja, genau, richtig, ja, richtig. Düsseldorfer Freibad, ja. Los geht das. Oh, da zischt das Huhn im Hintergrund, finde ich gut. Ja.
Wunderbar. Ja. Ja, vielen Dank.
Super, ich habe zu
danken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Auf jeden Fall, freue mich.
Dankeschön.
Danke.